Die literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontis.
Also das wäre meine Ermutigung an alle Gruppen von Eltern heutzutage aus eigener Erfahrung, dass das wirklich die Kraft ist, dass unsere Kinder nicht abgeschottet werden von der Welt, sondern zugerüstet für die Welt, um selber Trendsetter zu sein.
Willkommen, ich bin Rebecca Krämer und ich spreche heute mit Nicola Vollkommer über ihr Buch »Wenn Kinder andere Wege gehen«. Sie hat es gemeinsam mit Familienhelferin und Elterncoach Regula Lehmann verfasst. Den beiden ist es ein Anliegen, Eltern ein Handbuch mitzugeben, das ihnen als Ermutigung dient, die Beziehung zu ihren Kindern in Klarheit und Liebe zu leben. Nicola ist Lehrerin, sie hat zahlreiche Bücher geschrieben und mittlerweile auch ihren eigenen Podcast. Außerdem ist sie verheiratet und Mutter von 4 erwachsenen Kindern. Liebe Nicola, ich freue mich, heute mit dir reden zu dürfen. Wir wollen gleich tiefer einsteigen in dein Buch »Wenn Kinder andere Wege gehen«, das du ja gemeinsam mit Regula Lehmann geschrieben hast. Und wir haben gerade gehört, dass du 4 erwachsene Kinder hast. Wie war das für dich, die großzuziehen?
Also, hallo auch von mir und vielen Dank für die Einladung. Meine 4 Kinder großzuziehen, sehr abenteuerlich, nicht immer einfach. Manchmal hatte ich das Gefühl, egal was ich mache, es ist falsch. Sehr viel Unsicherheit, sehr viel, mache ich das richtig, bin ich eine gute Mutter? Sehr, sehr viel Gnade Gottes, muss ich auch sagen. Ich hätte das für nichts anderes tauschen wollen. Also ich habe es eigentlich im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, es war das Schönste, was man machen kann, ist Kinder auf die Welt zu bringen und großzuziehen. Und sehr, sehr viel Freude dabei, aber auch sehr viel Arbeit und Stress.
Ja, das klingt ehrlich, aber auch sehr, sehr schön, dass du das heute so sagen kannst. Es gibt diesen Spruch, den ihr auch in eurem Buch verwendet. Als die Kinder klein waren, sprachen wir mit ihnen über Gott. Als sie größer wurden, sprachen wir mit Gott über die Kinder. Warum glaubst du, ist das so? Was verändert sich denn in der Beziehung zu den Eltern, wenn die Kinder älter werden?
Ich denke, das sind ganz normale Prozesse. Man muss nur darauf eingestellt sein. Es ist völlig normal, dass Kinder sich absetzen von den Eltern, ihre eigene Identität suchen, sich selber definieren wollen und nicht an den Eltern. Aber es ist meine Überzeugung, das müssen keine zerstörerischen Prozesse sein. Also man muss nicht gebrannte Erde hinterlassen sozusagen. Wobei es heute natürlich schwieriger ist, als es früher war. Unsere Gesellschaft ist nicht so geordnet wie früher. Die herkömmliche Familienschiene ist nicht mehr selbstverständlich, wie sie früher war. Also früher wurde man nicht gefragt als Kind, welchen Weg man gehen will. Das Überleben hing davon ab, dass die Bauersöhne auch Bauer werden. Was natürlich alles Vor- und Nachteile hat. Man konnte nicht reisen, man war diesen globalen Einflüssen nicht ausgesetzt wie heute. Und ich denke, eine christliche Erziehung ist, dass Kinder im Laufe der Jahre zu einer gesunden Mündigkeit kommen. Also nicht einfach sich anpassen, ihren eigenen Glauben finden, aber weil sie wollen und nicht, weil es ihnen aufgedrückt wird. Ich denke dann, das ist das vielleicht das Ziel oder der Wunsch auch von christlichen Eltern, würde ich sagen.
Was hat euch denn eigentlich dazu bewegt, diesen Ratgeber zu schreiben?
Also die Idee, ich glaube, das kam von Regula Lehmann ursprünglich, von meiner Co-Autorin, hat mir das Thema gesagt. Und das ist natürlich ein Thema, das mich sehr bewegt. Mein Mann ist Mitälteste in einer großen Gemeinde, wo wir viele Jugendliche haben. Wir haben eigene Kinder, haben sehr, sehr viel mit dem Thema zu tun gehabt. Ich denke, was mich bewegt hat, damit zu machen, war einfach ich bin im Reisedienst, ich bin oft unterwegs, vor allem in Frauentreffen und kriege sehr viel Schmerz auch mit, was mit diesem Thema zu tun hat. Und das ist oft so wie ein Tabu ist. Man schämt sich, wenn die Kinder nicht auf der Spur bleiben, sozusagen. Man hat, und ich glaube, ein Problem ist, dass wir als Christen sehr hohe Ideale aufgestellt haben. Mhm. Viele Bücher über die Idylle einer christlichen Familie. Die christliche Musterfamilie, in meiner Generation zumindest, schien ja das ultimative Glück zu sein. Alle singen, alle spielen Instrumente, alle gehen brav in die Kirche. Es gibt keine Pubertät. Die machen alle ihre Hausaufgaben, sehen alle gut aus. Und dann einerseits die Verzweiflung vieler Eltern und das Gefühl, das Verdammnis, was habe ich bloß falsch gemacht, wenn ein Kind auf einmal ausbüxt und gar nichts mehr damit zu tun haben will. Und dann, dass man nicht unbedingt, es gibt keine oder oft nicht eine offene Kultur, wo man darüber reden kann. Also man schämt sich, man fühlt sich als Versager in vielen Gemeinden oder fühlt sich disqualifiziert und hat dieses Bild von den anderen Familien, wo alles super läuft und keine Probleme sind, weil sie auch nicht über ihre Probleme reden. Also dieses ganze Gebiet, also von einfach das Lüften, ehrlich über die Probleme reden. Und gleichzeitig, für mich war die Frage, gibt es nicht Wege, wie wir als Christen die Chancen optimieren können, dass junge Menschen auch heute wirklich fröhlich und überzeugt auf den Weg mit dem Herrn und mit dem christlichen Leben gehen wollen. Also das war so ein bisschen das Spannungsfeld, wo ich drin selber drin lebe und arbeite und wo ich dachte, das wäre vielleicht gut, das als Buch rauszubringen und zu erforschen. Was sind die Spannungen? Es gibt nicht immer Lösungen, die leicht sind. Aber drüber zu reden ist schon mal eine Hilfe. Mhm.
Ja, ich denke, da ist euer Buch auch gut zu, um so den Raum zu öffnen, dass sich gerade Eltern auch wiederfinden in Geschichten. Ihr habt da auch Interviews drin, gerade mit Eltern und auch ihren Kindern, die sehr ehrlich sind, sehr authentisch. Willst du da mal ein Beispiel erzählen, wen ihr da interviewt habt?
Also wir beide haben einfach aus dem Bekanntenkreis, also bei mir sind es alles Leute, die ich kenne, und natürlich die Namen geändert als Schutz für die Identität. Und die wirklich offen waren, sehr offen davon zu erzählen. Also eine, zum Beispiel unser Nico, in unserer Gemeinde, der Pastor, ein klassischer Pastorensohn, ist quasi in der Gemeinde auf die Welt gekommen und alles mitgemacht. Und dann komplett ausgebrochen dann als Teenager. Einige Jahre lang hat er komplett die andere Welt ausprobiert und ist wieder zurückgekommen. Und ich wollte von ihm hören, warum, was hat dazu geführt. War eine sehr bewegende Geschichte. Und dann gibt es eine andere Familie, wo einige der Kinder sind gläubig, gehen in die Gemeinde, arbeiten mit, ein Kind nicht. Und wie leben sie das als Familie dann? Dass er nichts damit zu tun haben will, aber der Rest ja. Wie halten sie die Familie zusammen, dass es nicht peinlich wird, wenn Lobpreismusik läuft, wenn er nach Hause kommt, oder dass man das Thema wechselt, sobald es um Glauben geht. Also sie haben es wirklich gut hingekriegt, dass er voll integriert ist in der Familie, sich manchmal anständiger verhält als die anderen.
Spannend.
Und trotzdem diesen Glauben festhalten, weil diese Glaube wirklich wichtig ist und für uns als überzeugte Christen wirklich eine Sache von Leben und Tod. Natürlich wollen wir und glauben wir dafür, dass die ganze Familie dabei ist, aber wir können es nicht erzwingen. Und diese Familie finde ich immer noch, dass sie das sehr gut hinkriegen.
Ich habe so ein Zitat aus deinem Buch gefunden, das heißt folgendermaßen: Wenn wir als Eltern glauben, wir könnten das Herz unserer Kinder steuern oder beherrschen, widerspricht dies dem göttlichen Prinzip der Freiheit diametral. Jetzt weiß ich aus meiner Erziehung auch, dass so ausgeübter Druck, wie man zu leben hat, manchmal auch so nach hinten losgehen kann. Ich kenne Leute, die irgendwie ja auch dem christlichen Glauben sich etwas entfernt haben, weil sie irgendwie Erlebnisse gemacht haben in der Kirche oder auch in der Erziehung, die für sie eher abschreckend waren. Wie siehst du das? Kann man denn als Eltern tatsächlich auch Fehler machen, die den Glauben des Kindes zumindest beeinflussen oder erschweren?
Auf jeden Fall. Also ich denke, wir machen alle Fehler. Und das ist so komplex. Wo fängt man da an? Ich denke, man kann zu autoritär sein. Es kommt immer auf das Wie. Ich denke, unser Haupteinfluss auf unsere Kinder ist unser Vorbild. Kinder haben eine feine Nase für Heuchelei. Hm. Und wenn, da gibt's wirklich Horrorstories, wenn ganz autoritäre Eltern ihren Glauben aufdrücken in der Form von Regeln und Regelkataloge und Zwang und Bedrohungen und du gehst in die Hölle, wenn, und du gehst verloren, wenn, und Gott mit dem Stock. Ja. Das ist natürlich kann echt nach hinten losgehen. Das andere Extrem ist, wenn man alles durchlässt, weil irgendjemand wird meine Kinder erziehen. Also wir dürfen nicht denken, dass ein Kind, der sich selber überlassen wird, von alleine plötzlich die Bibel liest und ganz heilig und brav in die Kirche geht. Also die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Also gewisser äußerer Druck, genauso wie mit Hausaufgaben und allem anderen. Ein Kind wird erzogen und die Frage ist, von wem? Und ich denke, viele Eltern haben zu viel Angst eher. Also das andere Problem, dass sie eher zu viel Angst haben, ihre Kinder zu beeinflussen und zu prägen. Ich denke, das ist eher das Problem jetzt. Vielleicht man kann ja auf der anderen Seite des Pferdes fallen, wenn man zu viel Angst hat, zu direktiv zu sein in der Erziehung. Und ich denke, so irgendein Mittelding ist gut. Den Kindern Strukturen geben, einen Rahmen geben, Leitplanken, Eckpfeile, die wir für gesund halten, ob das Kind fromm wird oder nicht. Ich meine, viele Kinder haben in meiner Generation haben den Glauben ihren Rücken gekehrt, aber sind trotzdem sehr gut durchs Leben gekommen, weil sie wirklich gute Werte auf den Weg mitbekommen, die von ihren christlichen Eltern kommen. Und von dem her finde ich, das ist schon, man muss ein bisschen aufpassen. Ich durfte als Kind keine Ohrringe tragen. Meine Eltern gehörten zu dieser sehr frommen Generation. Aber ich muss sagen, es hat mir wirklich nicht geschadet. Also ich trage heute fröhlich Ohrringe, weil so viel Liebe auch dabei war. Und es war nicht ein Hauptthema bei uns. Es war halt so, es waren andere Zeiten. Und damals hatte eine Frau nicht Schmuck zu tragen. Und aber ich trage es ihnen nicht nach, ich bin nicht traumatisiert deswegen, weil so viel Gutes dabei war und es war so eine fröhliche Familienatmosphäre und meine Eltern waren einfach ganz tolle Leute, dass ich nie auf den Gedanken kam, deswegen jetzt nicht mehr den Glauben, nicht mehr auf ihren Glaubensweg zu gehen. Aber natürlich ist das ein kleines Beispiel, es gibt wirklich Horrorbeispiele, wo ich sagen würde, kein Wunder. Mhm. Ja.
Ja, ich denke, es kommt ja wahrscheinlich auch ein bisschen auf das Alter des Kindes an, wie man Erziehung oder auch den Glauben vorlebt. Weil ich denke mal, wenn die Kinder noch kleiner sind, dann zeigt man ihnen wahrscheinlich eher, so ist es, so mache ich das. Genau. Und je älter sie werden.
Wie in anderen Lebensbereichen auch.
Genau. Also
ich frage den Kind nicht, ob es seine Zähne putzen will oder nicht. Und wenn der Glaube wirklich wichtig ist, dann um wie viel mehr die Bibel zu lesen mit ihnen und ja.
Und dann kommt aber vielleicht gerade mit der Pubertät so eine spannende Phase, wo sich das Kind auch ein bisschen abschotten will oder auch andere Wege gehen möchte. Und da wird es dann ja spannend, finde ich. Wie lebt man dann denn den Glauben vor? Was ist da so das Spannungsfeld zwischen Glauben und Freiheit, zwischen dem, auch dass das Kind selber anfangen kann, den Glauben für sich aufzunehmen und auch Dinge zu hinterfragen. Hast du da Tipps oder Dinge, die dir aufgefallen sind, die da helfen?
Was auf jeden Fall hilft, ist, die Kinder frühzeitig, wenn irgendwie geht, in eine lebendige Gemeinde zu integrieren. Weil irgendwann mal wollen sie lieber auf andere hören als auf die Eltern. Und dann muss man, wenn möglich, dafür sorgen, dass die anderen, auf die sie hören, Gleichgesinnte sind oder auch diesen Weg mit Jesus gehen, dass sie die gleichen Antworten hören. Also Peer Pressure, es gibt also Christenreisen in Gruppen, da bin ich ein totaler Verfechter dafür. Und ich glaube, es ist kaum möglich heutzutage als Solo-Christ zu leben oder die Kinder zu erziehen, weil einfach der Druck von der Welt ist einfach so mega. Da muss man so einen Gegendruck aufbauen. Also Eltern, die klug sind, gucken, dass sie Freundeskreise haben, die miteinander wirklich einen sehr fröhlichen Weg gehen, dass die Kinder, ich meine, am Anfang, sie haben nicht die Reife einer Beziehung zu Jesus. Das sind ja äußere Strukturen, die man ihnen auf den Weg gibt. Wir gehen in Gottesdienst, wir gehen in Jungschar oder auf eine Freizeit. Wir leben so als Christen. Und irgendwann, die Hoffnung ist, dass natürlich der Groschen fällt und sie selber diese Entscheidung für Jesus treffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Entscheidung treffen, ist natürlich viel, viel höher, wenn sie in eine Gemeinschaft sind, wo sie gute Erfahrungen machen. Wir haben zum Beispiel die Royal Rangers bei uns in der Gemeinde, die Pfadfinder, wo sie samstags durch die Landschaft tigern mit anderen zusammen und übernachten und diese Camps. Und ich denke, das ist unser Part als Erwachsene und auch als Gemeindeverantwortliche, eine Kultur zu schaffen, wo die Kinder, wenn irgendwie möglich, Gott und die Bibel unwiderstehlich finden und keine Lust haben oder keinen Reiz haben, ihr Glück woanders zu suchen. Mhm. Aber das ist natürlich, das kostet Hingabe heutzutage und richtig gute Jugendleiter. Und auch eine, es ist nicht so, dass Jugendliche ein wischiwaschi Christ sein mögen, ganz und gar nicht. Die wollen ein überzeugtes Christ sein. Sie wollen Klarheit, eigentlich, auch wenn sie sich zeitweise dagegen sträuben. Und sie wollen Menschen um sich herum haben, sie wissen, was sie glauben und warum. Und dann viele Gespräche führen, immer Gespräche. Also unsere Mutter hat über nichts lieber gesprochen als über Sex. Und stundenlang hat sie uns gesagt, warum und wieso wir das so machen als Christen, kein Sex außerhalb der Ehe und das, was so verspottet wird heutzutage. Aber sie hat uns überzeugt, sie hatte 3 Mädels und wir wussten, warum. Und wieso das als Schutz und gut gemeinte Ratschläge und hatten eigentlich keine Lust, dasselbe irgendwie anders zu machen und bereuen das nicht.
Ich finde es schön, dass du auch so in deiner Prägung positiv überzeugt bist, weil ich glaube, das merkt man dann auch, dass man das dann auch weitergeben möchte. Ich gehe nochmal zurück zu eurem Titel, wenn Kinder andere Wege gehen. Dieses andere hat jetzt so ein bisschen Allüren, auf eine schiefe Bahn zu geraten. Wie kann ich denn das definieren? Was bedeutet es denn, wenn Kinder auf eine schiefe Bahn geraten? Weil aus Sicht des Kindes ist das vielleicht gar nicht schief, zumindest nicht in dem Moment.
Mhm. Ja, das ist so eine Begrifflichkeit, oder ich würde nicht sagen, auf die schiefe Bahn. Ich weiß nicht, ob wir das genauso sagen in dem Buch. Deshalb bewusst andere Wege, andere als die Eltern. Und das ist dann eine neutrale Bewertung. Natürlich als überzeugter Christ, wenn ich selber überzeugt bin von diesem Evangelium und das wirklich im Mittelpunkt meines Lebens prägend steht, natürlich ist das Enttäuschungspotenzial, wenn ein Kind den Weg nicht geht. Und dass man sich selber in Frage stellt, ist das das Risiko, das da damit einhergeht? Wobei je überzeugter ich bin, desto mehr kann ich andere überzeugen. Nicht durch Druck, sondern durch Vorbild. Auf die schiefe Bahn für mich, das würde bedeuten, tja, dass die Polizei an der Tür steht oder Knast oder Polizeivermerke, das ist auf die schiefe Bahn. Das andere würde ich sagen, ist es eine, ich würde denken, eine Abzweigung, die mir wehtut. Aber trotzdem stehe ich, na, mein Kind bleibt mein Kind, und wenn das vorkommt, und never say never, also das letzte Wort ist nie gesprochen, wie viele. Äpfel landen doch in der Nähe vom Baum irgendwann, später, auch nach Umwege. Also von dem her ist es nie, man muss langfristig denken, vom Ende her.
Ich finde es eine schöne Definition, dass das bedeutet, dass in der Beziehung was ist zum Kind, was der Mutter oder dem Vater wehtut. Ja. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen und sagen, was kann ein Elternteil denn dann machen, um diese Beziehung trotzdem aufrechtzuerhalten? Da sind Dinge, die irgendwie trennen, wo es schwierig ist, das Kind in seinem Verhalten zu verstehen. Und dann gibt es die eigenen Überzeugungen, die Werte, die Integrität, die man auch irgendwie behalten möchte. Wie kann ich denn da ein guter Elternteil sein für mein Kind?
Auf keinen Fall Kompromisse machen mit den eigenen Überzeugungen. Ich glaube, es ist meine Überzeugung, meine Beobachtung, dass man das Kind nicht dadurch gewinnt. Also kein Kind wird gewonnen dadurch, dass wir uns anbiedern, uns anpassen, klein beigeben im Versuch, das Kind zu gewinnen. Also das, dieser Respekt muss da sein, und ich muss meinem Kind zumuten, dass er mich stehen lässt. Und dass er mich nicht manipuliert, dass ich seinem Lebensstil, wenn der abzweigt von dem, was ich mir wünsche für ihn, dass ich dem zustimme. Mhm. Und trotzdem, ich würde dem Kind zumuten, er begreift, dass ich ihn bedingungslos liebe und akzeptiere als Person. Und dass ich gleichzeitig seinem Lebensstil nicht zustimmen kann. Dass das möglich ist, dass das Kind muss auch in diesem Spannungsfeld leben und muss mich auch stehen lassen. Das ist, was ich versuchen würde, zu erreichen, Ich meine, zeitweise haben wir das auch selber erlebt. Einfach ganz klare Regel, was gilt unter unserem Dach. Egal, ob das Kind mit dem Herrn geht, in unserem Sinne oder nicht. Es gibt bestimmte Regeln, die gelten für das Zusammenleben. Und das zu trennen, dass man versucht, nicht das Kind zwangs zu bekehren dadurch, sondern ein anständiger Mensch musst du werden. Ich bin nicht da, habe ich immer wieder zu meinen Kindern gesagt, bin nicht da, um beliebt zu sein. Immer, ich bin da, um dich lebensfähig zu machen und belastbar zu machen. Das ist meine erste Aufgabe. Und in der Hoffnung, dass du im Zuge dieses Weges von uns lernen kannst, dass man auch eine lebendige Beziehung zu Jesus haben kann, dass man Gottes Hilfe kann und dass die Werte, die die Bibel uns gibt, auch für ein gelungenes Leben sehr nützlich sind. Und ich muss nicht fromm sein, um vielem zuzustimmen, was zum Beispiel in den Sprüchen steht über ein gelungenes Leben. Vieles ist einfach gesunder Menschenverstand. Und das auf jeden Fall den Kindern mitgeben, um ihretwillen, dass sie einigermaßen durch dieses Minenfeldleben durchkommen. Und dann natürlich in der Hoffnung, dass der Heilige Geist auch wirkt, dass Gebete wirken und dass sie irgendwann mal auch diese Entscheidung für Jesus selber treffen, auf eigene Faust.
Würdest du sagen, als Vater und Mutter muss man alles dafür tun, um die Beziehung zum Kind aufrechtzuerhalten?
Jein. Also ich würde sagen, das, was ich gerade gesagt habe, nicht auf Kosten der eigenen Überzeugungen. Also wenn mein Kind versucht, mich von meinem Glauben abzubringen, dann ist eine Grenze. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man die Beziehung dadurch rettet. Ich glaube, man verliert sie eher. Und ich würde auf jeden Fall Respekt einfordern und dann natürlich alles. Keine sarkastischen Bemerkungen machen, keine Manipulation. Eine Frau hat mich, ihr erwachsenes Kind hatte ihr einen langen Brief geschrieben, warum er nicht mehr glaubt. Er war schon über 40. Und dann hat sie mich ganz lieb gefragt, ja, soll ich das lassen, mit ihm ständig Bibelstellen zukommen zu lassen? Und da habe ich ihr gesagt, du, nicht anpredigen, bitte nicht anpredigen. Danke ihm für seinen Brief. Er hat das erklärt, er hat um Einsicht, er hat um Verständnis geworben. Das finde ich eher gut. Und jetzt lass das mit Bibelstellen einfach immer wieder mailen oder Anspielungen machen oder sarkastische Kommentare. Jetzt lieb ihn, lieb seine Kinder. Jetzt guck, dass du ihn vermittelst. Das tut meine Liebe keinen Abbruch für dich. Auch wenn ich sehr traurig bin, kann sie auch ehrlich sagen. Und das war so ein Beispiel, der bei mir hängen blieb. Dass man nicht empört sein, nicht da, was habe ich bloß falsch gemacht, ich bin ein Versager und nicht alles an diese Frage hängen, sondern ganz fröhlich weiter da sein, Menschen lieb haben und wenn es einen Weg gibt, dass sie irgendwann mal doch nochmal ihre Entscheidung überdenken, dann durch dein Vorbild, deine Liebe, deine Gelassenheit, deine Fröhlichkeit.
Sehr schön. Ich finde es auch schön, dass ihr in eurem Buch Beispielgeschichten auch aus der Bibel bringt, um auch dieses perfekte Ideal loszulassen, was an christlicher Erziehung angelegt wird. Und das Buch ist ja hauptsächlich eine Ermutigung für Eltern. Was brauchen denn die Eltern aus deiner Sicht, damit sie gestärkt werden für ihre Aufgabe? Was würdest du ihnen raten, wenn sie sich mit Erziehung überfordert fühlen? Was brauchen sie?
Ich würde zurückkommen auf diese lebendige Beziehung zu Jesus. Ich denke, unser bestes Vorbild ist Jesus selber, der es auch nicht immer leicht hatte und dessen Mutter das auch nicht immer leicht hatte. Und das Wort Gottes, also wirklich diese Geschichten haben mir sehr viel Kraft gegeben, dass ich gesehen habe, eigentlich viele dieser Familien, die für uns als Vorbilder gelten in der Bibel, die hatten überhaupt keine ideale Verhältnisse. Ihr Hochs und Tiefs gehabt, genauso wie wir. Also hängen an Gott, hängen an seinem Wort, beten und dann das, was ich vorhin sagte, dieses Miteinander mit anderen, die den Weg gehen. Eine Art, ich glaube, das werden wir immer mehr brauchen, wirklich eine ganz solide Alternativkultur, die aber nicht abgeschottet ist, die nicht komisch ist, sondern die absolut fröhlich und gewinnend ist. Ich denke, das wird immer mehr auffallen in dieser Zeit, dass Christen Beziehungen können, dass sie Ehe können, dass sie Single sein können. Ist auch sehr wichtig, eine starke Single-Kultur, wo die Singles sich nicht wie fünftes Rad am Wagen fühlen, sondern die Bibel schenkt uns auch diesen Lebensentwurf, der sehr erfüllend und befriedigend sein kann. Ja, wo hört man das in der Welt heutzutage? Mhm. Ja, hast du keinen Freund und so weiter?
Ja.
Dass all diese Dinge zurück zur Bibel, die so urgesund ist und dann miteinander, das hat schon Kraft, ohne dass man die Kinder viel anpredigen muss. Einfach dafür sorgen, dass sie eine gute Zeit haben, dass sie Werkzeuge für dieses Leben auf den Weg mitbekommen und dann ganz klare Bibelverkündigung, ohne Wenn und Aber, ohne sich dafür zu entschuldigen. Aber ein riesiges Lachgesicht dabei, viel Musik dabei, viel Miteinander dabei. Dieses Leben teilen miteinander hat wirklich sehr, sehr viel Kraft. Und ich denke, ohne das ist es schwierig heutzutage. Ich würde alles, wenn ich jetzt nochmal Babys hätte, von vorne anfangen, ich würde alles dran setzen, das so früh wie möglich in meinem Leben aufzubauen, auch wenn es einen Umzug bedeutet, irgendwo hinziehen oder auch wenn es Verzicht in anderen Lebensbereichen, dass das das Allerwichtigste ist. Und wenn es nicht fromme Kinder hervorbringt, dann nicht verzweifeln, nicht verzagen, weil it's not over till it's over, sagen wir auf Englisch. Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist.
Mhm.
Und manchmal geht Gott lange Wege mit Kindern. Also das wäre meine Ermutigung an alle Gruppen von Eltern heutzutage aus eigener Erfahrung, dass das wirklich die Kraft ist, dass unsere Kinder nicht abgeschottet werden von der Welt, sondern zugerüstet für die Welt, um selber Trendsetter zu sein, also in die Offensive.
Mhm.
Beste Verteidigung ist oft der Angriff. Wie können wir ein Segen sein? Wie können unsere Jugendliche schon in jungen Jahren mit uns auf die Straße Musik machen, Konzerte machen, sehr viel nach außen hintragen von unserem Glauben, dass sie selber erleben, hey, das ist echt ein, es macht Spaß, aber ich bin nicht nur wegen dem Spaß dabei, sondern weil ich überzeugt bin. Genau.
Sehr schön. Ich glaube, das ermutigt einige Eltern.
Ich hoffe.
Ich glaube, auf jeden Fall. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das mir gefällt und das auch so ein bisschen abrundet, über was wir gerade gesprochen haben. Gute Elternschaft hat nichts mit dem Image der Familie zu tun, sondern mit der Reaktion der Eltern, gerade wenn Dinge aus der Bahn geraten. Ja, ich glaube einfach, man muss nicht immer den schönen Schein nach außen bewahren, sondern ihr öffnet das Gespräch für Eltern, die auch strugglen, die zu kämpfen haben, die Geduld brauchen, die einander ermutigen können. Und ich denke und hoffe, dass das Gespräch mit dir jetzt, aber auch euer Buch, dazu dient, dass es Eltern ermutigt, weiterzugehen, diese Werte hineinzubringen als Trendsetter. Und ich danke dir, Nicola, für deine Zeit und für dein ehrliches Teilen. Und wünsche dir alles Gute.
Ich würde mich freuen, wenn viele Eltern das lesen und davon profitieren. Ja, ich danke dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der literarischen Hausapotheke.